Liebe Freunde, vor ein paar Tagen, da habe ich bei uns in der Zeitung gelesen, da gibt es eine Frau, die kann das Wolfsgeheul gut nachmachen. Und die hat jetzt für dieses Wochenende irgendwo in Deutschland eine Veranstaltung angesetzt. Da will sie mit ihrem Geheul zwei Wolfsrudel zum Heulen bringen. Also ich meine, eine Kirchgemeinde zum Heulen bringen, das machen bei uns die Kantoren fast jedes Wochenende ohne Werbung. Ich wollte nur sagen, diese Überschrift hier, auf zu den Wölfen, das sollte nicht eine Aufforderung sein, die Veranstaltung dieser Dame zu besuchen. Ihr seid ja nur hier. Es geht nicht um eine Heulveranstaltung, sondern eine Heilsveranstaltung. Worum es geht, lese ich euch vor. Lukas Evangelium, Kapitel 10. Danach sonderte der Herr andere 70 aus und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wo er wollte hinkommen. Und sprach zu ihnen, die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Tragt keinen Beutel und keine Tasche, keine Schuhe und begrüßt niemand unterwegs. Wenn ihr in ein Haus kommt, so sprecht zuerst, Friede sei diesem Hause. Und wenn da selbst wird ein Kind des Friedens sein, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wo aber nicht, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. In demselben Hause aber bleibt, esst und trinkt, was man euch gibt, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Ihr sollt nicht von einem Haus zum anderen gehen, und wo ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, da esst, was man euch vorsetzt. Und heilt die Kranken, die da selbst sind, und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt, in der sie euch nicht aufnehmen, geht hinaus aus ihren Gassen und sprecht, auch den Staub, der sich an unsere Füße gehängt hat von eurer Stadt, schütteln wir ab auf euch. Doch sollt ihr wissen, dass euch das Reich Gottes nahe gewesen ist. Ich sage euch, es wird Sodom erträglicher gehen an jenem Tage als solcher Stadt. Liebe Freunde, wir haben voriges Jahr hier an dieser Stelle verhandelt über das Thema der Messias in Turnschuhen. Wir bleiben mal bei dem Thema Schuhe und zwar bei den Botten, die ihr heute anhabt. Ich habe mich vorhin mal so ein bisschen unauffällig umgeguckt und festgestellt, es ist niemand barfuß oder in Socken hier reingekommen. Es haben alle anständige Schuhe an. Das sieht ja aus wie so eine Abstimmung mit den Füßen gegen dieses Jesuswort. Er sagt ja hier ausdrücklich, tragt keinen Beutel und keine Schuhe. Da müssten jetzt eigentlich alle ein schlechtes Gewissen haben, die nicht barfuß hier anmarschiert sind und ihren Kram in einem Beutel mit sich rumschleppen. Ich möchte euch gleich von vornherein zur Beruhigung sagen, ihr braucht deswegen kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn ihr eure Handtaschen dabei habt oder auch zu Hause noch ein paar Schuhe im Schrank zu stehen habt. Und ich möchte euch zu eurer Beunruhigung sagen, ihr müsst durchaus ein schlechtes Gewissen haben, wenn ihr auf dem Weg hierher eure Bekannten nicht freundlich begrüßt habt. Obwohl ja Jesus hier sagt, begrüßt niemanden unterwegs. Und wenn ihr nachher etwa beim Einsammeln der Kollekte euch auf die Bibel beruft und sagt, Lukas 10, Vers 4, tragt kein Portemonnaie bei euch, ich habe kein Geld mit, dann habt ihr die Anordnung total missverstanden. Es lässt sich zwar nicht leugnen, es steht in unserem Text so hier, tragt kein Portemonnaie, keine Tasche, keine Schuhe und kein Beutel. Und begrüßt niemand unterwegs. So hat es Jesus gesagt. Aber man muss ja beim Lesen der Bibel immer fragen, zu wem sagt das Jesus? In welcher Situation befindet er sich? Und in welcher Situation befinde ich mich? Also was zunächst mal die Sache mit dem Portemonnaie und den Schuhen betrifft, das ist keine Aufforderung zum bargeldlosen Verkehr oder zum Barfußlaufen, sondern das ist zur Reiseerleichterung gedacht, zur Vereinfachung der Arbeitsbedingungen. Und außerdem hat Jesus diese Anordnung später ausdrücklich widerrufen. Ein paar Kapitel später, ein Jahr später, Lukas 22, da hat er ein Gespräch mit seinen Jüngern und sagt, so oft ich euch ausgesandt habe, ohne Beutel, ohne Tasche und ohne Schuhe, habt ihr auch je Mangel gehabt? Sie sprachen, nie. Da sagte er zu ihnen, aber jetzt, wer einen Beutel hat, der nehme ihn, desgleichen auch die Tasche und so weiter. Also, wenn schon ein Jahr später die Situation sich so verändert hat, dass Jesus seine Anordnung umändern muss, dann ist ja klar, dass wir nach 2000 Jahren in unserer Situation erst recht fragen müssen, inwieweit diese Anordnung uns betreffen. Also wenn Jesus zum Beispiel sagt, wenn ihr in ein Haus kommt, so sprecht als erstes, Friede sei diesem Hause. Das ist ein äußerst hilfreicher und beachtenswerter Tipp für jeden Hausbesuchsdienst. Ich würde dir nur dringend empfehlen, diesen Satz zu sagen, bevor du bei den Leuten geklingelt hast. Also wenn du, nachdem du geklingelt hast und die Türe aufmachen, nicht guten Tag sagst, sondern als erstes brüllst Friede, da denken die, du kommst von der Friedensbewegung und willst werben für die nächste Demo gegen das Krötensterben in der Sahara. Sondern wenn du das Wort an den anderen so ausrichten willst, dass er es aufnimmt, dass er nicht gleich die Türen zumacht, sondern die Türen seines Herzens aufgehen, da kannst du das nicht als ein Funktionär tun, sondern nur als ein persönlicher und verantwortlicher Zeuge. Und wir dürfen deshalb diesen Bibeltext nicht so behandeln, wie die Nachschrift einer Schulungsstunde für Funktionäre, die nun sklavisch und wörtlich zu erfüllen ist. Sondern wir müssen diesen Bibeltext behandeln wie so ein Grundsatzreferat, das wir schöpferisch und fantasievoll auf unsere Situation anwenden müssen. Wir wollen deshalb jetzt mal die Sache mit der Handtasche und dem Portemonnaie, also jedenfalls bis zur Kollekte, mal in Ruhe lassen und die Frage stellen, wo in der Rede von Jesus Hilfen stecken und Hinweise für das Weitergeben des Wortes in unserer Situation. Das Erste, was mir hier auffällt und auch sehr gut gefällt, das steht gleich in Vers 1. Das ist eine kleine Nebenbemerkung, aber von einer riesigen Bedeutung für den Zeugendienst, jedenfalls wegen der Wölfe. Hier steht, er sandte sie zu zweit aus. Dieses Prinzip, das ist für mich als reisender Evangelist grundlegend. Also ich bin nie alleine unterwegs, mich gibt es prinzipiell nur in der Doppelpackung. Ich habe immer einen zweiten Mann, einen Sänger, einen Musiker dabei. Aus dieser eisernen Regel gibt es natürlich auch ein paar Ausnahmen. Eine solche Ausnahme ist hier dieser Tag in Stuttgart. Ich meine, wo so viele fromme Menschen auf einem Haufen sind, da traue ich mich schon mal alleine mit hin. Obwohl man sich da auch ziemlich täuschen kann. Also nicht wegen der ebenfalls zu zweit ausgesandten Vasallen vom Onkel Schafranek. Die haben mich bisher, also heute haben sie mich nie erwischt, haben die mich jedes Mal angepingelt, wenn ich hier in die Halle gekommen bin. Also diese armen und verführten Kreaturen, denen will ich nicht die Ehre antun, sie als Wölfe zu bezeichnen. Das sind kläffende Straßenköter für mich. Ich wollte nur sagen, man kann sich täuschen, wenn man denkt, in einer frommen Versammlung oder auf einem frommen Gelände ist man vor den Wölfen sicher. Im Gegenteil, ich habe den Eindruck, dass der Talar zu den beliebtesten Kleidungsstücken der Wölfe heutzutage gehört. Ich bin aus einer Evangelisation gewesen, die fand statt in einer Kirche. Und die Kirche, die stand auf dem Gelände eines Diakonissenhauses. Also in frommeren Boden gibt es überhaupt nicht. Und genau dort war ein ganzes Wolfsrudel zugange. Das ging damit los, dass ein Teil der Mitarbeiterschaft nachts die Plakate auswechselte und Plakate hing mit meinem Foto. Und da stand daneben, Christus ist tot, Theo hat ihn getötet. Ich meine, das war nun nicht gerade das, was ich mir als Werbung für eine Evangelisation vorgestellt hatte. Das war aber nur das Vorspiel. Der Wolf trat dann am dritten Abend auf. Mein Kollege, der Jörg, hatte zur Entscheidung aufgerufen und zwei kleine Mädchen, so ungefähr 12 Jahre alt, die standen vorn. Und als der Jörg mit denen das Übergabegebet beten wollte, erschien auf einmal ein Mann auf dem Altarplatz und fing an zu reden. Und ich sagte zu dem, Sie können hier nicht reden. Sagt er, ich kann hier reden. Redet weiter. Da rief einer aus der Versammlung zu mir, das ist unser Pfarrer. Na, das konnte ich ja nicht wissen. Ich meine, der Flegel hatte mich ja nicht begrüßt. Ich hatte 3 Tage in seiner Kirche gepredigt, aber der hatte sich noch nie gezeigt. Und ich bin ja schließlich kein Hellseher, also habe ich gedacht, das ist irgendein verwirrter Ruhestörer. Es war der Pfarrer. Und der hat tatsächlich die Bekehrung der beiden Mädchen verhindert. Der verglich uns Prediger mit Pferdehändlern und Rosttäuschern und funktionierte den Gottesdienst um in eine Diskussionsveranstaltung. Es entstand ein ungeheurer Tumult, ich kann euch gar nicht schildern, was da alles passiert ist. Geschweige denn, was in den nächsten Tagen passierte, da kam ein ganzes Wolfsrudel unter der Führung von so einem Leitwolf, also vom Superintendenten. Jedenfalls, deshalb erzähle ich das. Könnt ihr euch ja vorstellen, wie mich armes Evangelistenschaf diese ganze Situation belastet hat. Und da war eben die große Hilfe, dass ich nicht alleine war, sondern dass ich meinen Jörg dabei hatte. Wir haben natürlich die ganze Nacht im Quartier darüber geredet und gebetet, stundenlang. Dann, gute Nacht Jörg, schlaf gut. Ja, gute Nacht Theo. Natürlich konnte keiner von uns schlafen. Als ich nachts 2:30 mich in mein Bett aufsetze, sehe ich, saß der Jörg auch schon aufrecht in seinem Bett. Haben wir weiter geredet, weiter gebetet. Ich sage euch, es ist etwas Wunderbares. Wenn man in diesen Situationen, wo die Wölfe ums Haus heulen, nicht alleine ist, sondern wenn man einen Kumpel, einen Freund, einen Menschen, einen Bruder bei sich hat, mit dem man reden, mit dem man beten kann. Und ich habe noch in vielen anderen Situationen und Beziehungen erlebt, wie weise und hilfreich und praktisch es ist, diese Anweisung von Jesus, dass seine Leute zu zweit losziehen wollen, sollen. Und ich rate euch, egal welchen Dienst ihr tut, ob ihr eine kleine Jugendgruppe leitet oder was ihr auch macht, sucht euch den zweiten Mann. Übrigens hat die Geschichte noch ein Nachspiel gehabt. Ich durfte nie wieder in dieser Landeskirche evangelisieren, aber das meine ich gar nicht, sondern nachdem die Wölfe geheult hatten, haben die Engel gesungen. Eine alte Katechetin, die hatte die beiden Mädchen, um die es da eigentlich ging, in die Sakristei geschleppt. Und da saßen die nur und heulten. Die wussten ja gar nicht, was um sie für ein Tumult entstanden war. Ich bin dann später in die Sakristei zu denen hin, habe versucht, die zu beruhigen und mit denen geredet und gesagt, wollt ihr jetzt noch Christen werden? Wollt ihr noch das Übergabegebet sprechen? Wollen wir jetzt zusammen beten? Wollt ihr jetzt noch euer Leben Jesus anvertrauen? Nun, es kam so ein schluchzendes Ja. Habe ich im Beisein der Katechetin das Übergabegebet mit den beiden Mädchen gesprochen. Und ihr wisst ja, dass im Himmel ein Freudenfest losgeht, wenn ein Mensch umkehrt. So, jetzt geht das aber noch weiter. Ein paar Jahre später bin ich auf der Blankenburger Allianzkonferenz. Und da spricht mich ein junges Mädchen an, ob ich sie noch kenne. Natürlich nicht, und da erklärt sie mir. Ich bin eins der Mädchen, die sich damals in, also ich lasse jetzt mal aus Gründen des Datenschutzes, der ja auch in Mecklenburg gilt, mal den Ort weg, die sich damals bekehrt hat. Und jetzt war ich natürlich am Jubeln. Und jetzt, liebe Missionsfreunde, jetzt könnt ihr gleich weiter jubeln, denn neulich, das heißt, es ist schon eine Weile her, also überneulich, habe ich doch gehört, dass diese kleine 12-jährige Griefe, dieser Backfisch von der Allianz Blankenburger Allianzkonferenz, inzwischen verheiratet ist und als Missionarin in Thailand arbeitet. Eine Kinderbekehrung, aus der ein Zeuge geworden ist. So, das musste zur Ehre Gottes mal erzählt werden. Ich weiß ja nicht, wie Jesus das hingekriegt hat, dieses Menschenkind als Missionarin zu werben. Ich weiß nur, dass er sich hier, also wir wenden uns jetzt mal wieder unserem Bibeltext hier zu, dass er sich hier bei der Werbung von Mitarbeitern äußerst ungeschickt anstellt. Man merkt bei jedem Satz, den Jesus hier spricht, der ist kein Manager. Der Mann hat von Betriebspsychologie und Public Relations überhaupt keine Ahnung. Der scheint noch nie im Seminar für Werbung besucht zu haben. Statt die bevorstehende Arbeit ein bisschen schmackhaft zu machen, da redet er gleich von vornherein von der erdrückenden Größe des Auftrages. Und statt zur Hebung der Arbeitsmoral mal ein bisschen mit Erfolgen zu winken, da weist er nur auf Misserfolge hin. Jesus ist gerade dabei, seine Wirksamkeit in Galiläa zu beenden und nach Jerusalem zu gehen. In Galiläa hat er so wenig erreicht, dass er über die dortigen Städte ein hartes Urteil fällt. Dass die unzugänglicher waren als die schlimmsten Beispiele von Gottlosigkeit, die es im Alten Testament gibt, nämlich als Sodom. Und wenn er sich jetzt nach Jerusalem wendet, da weiß er, dass ihn dort auch kein Erfolg erwartet, sondern die Kreuzigung. Und das hat er seinen Jüngern vorher auch angekündigt. Vor sich und hinter sich nichts anderes als Misserfolg. Und ausgerechnet daran erinnert er seinen Jünger bei der Aussendung zur Arbeit. Kein Wort von Erfolg, sondern nur von Kampf und Leiden. Noch nie, so hat mal jemand gesagt, noch nie in der Geschichte der Menschheit hat ein Eroberer seine Soldaten zu einer so gewaltigen Aufgabe mit einer so ernüchternden Aussendungsrede losgeschickt. Und wenn wir heute nach 2000 Jahren Geschichte mit Jesus zurückblicken, können wir ja auch nicht gerade viel an Fortschritt und Erfolg bezeichnen. Also ich sage, wir können nicht allzu viel von Fortschritten und Erfolgen in der Missionsgeschichte und Kirchengeschichte reden. Ich weiß schon, dass es in der Geschichte der Mission eine Menge Positives passiert ist. Was die christliche Mission zur Schaffung des Bildungswesens, des Medizinwesens, zur Gleichberechtigung der Frau, zur Erforschung der Sprachen und was weiß ich alles beigetragen hat, ist ein unglaublich wichtiger Beitrag für die Geschichte der Menschheit und ist zum Segen für Millionen geworden. Und Gott sei Dank können wir sagen, dass es noch nie eine Generation gegeben hat, in der das Wort Gottes ohne Frucht geblieben wäre. Aber im großen Ganzen ist doch die Bilanz nach 2000 Jahren Christusverkündigung nicht gerade erhebend. 6 Milliarden Menschen, grob gerechnet, leben auf der Erde. Knapp 2 Milliarden davon sind Christen, 33,5%. Und der Rest, immerhin 4 Milliarden, glaubt nicht an Jesus. 1,5 Milliarden haben den Namen Jesus noch nie gehört. Und die anderen 1,5 Milliarden, denen ist die christliche Botschaft völlig unbekannt. Im vorigen Jahrhundert hat einer ein Buch geschrieben über die Mission, das hieß Die unvollendete Aufgabe. Das Peinliche ist, dass dieser Buchtitel heute immer noch aktuell ist. Die Aufgabe zur Mission ist immer noch nicht vollendet. Und wenn wir uns in unserer unmittelbaren Umgebung umgucken, also in Deutschland, im Lande der Reformation, da kann man zwar von jedem beliebigen Standpunkt aus der Kirchturmspitze sehen, aber man sieht ja kaum noch jemanden, der den kirchlichen Standpunkt vertritt. Also es hat keinen Zweck, sich da irgendwelchen Illusionen hinzugeben. Ich habe den Eindruck, dass viele bei Kirchen noch gar nicht begriffen haben, dass mit uns eine Generation aufwächst, die das Vaterunser nicht kennt, die Jesus nicht kennt, die keine Ahnung hat, was zu Karfreitag passiert ist. Noch vor ein paar Jahrzehnten hat man gesagt, so der Bildungsstand, der Glaubensstand des Normalbürgers in Deutschland wäre der eines 10-Jährigen. Also heute würde ich sagen, wenn das wahr wäre, das wäre ja fantastisch. Die Wirklichkeit ist doch, dass es rasend bergab geht. Und heute ist der geistliche Entwicklungsstand unserer Zeitgenossen nicht wie bei einem 10-Jährigen, sondern gleich null. Letztes Weihnachten ist wieder Umfrage gemacht worden in unserem deutschen Volk, was Weihnachten ist. Da haben doch welche geantwortet, na, sie wissen es nicht genau, da wäre der Weihnachtsmann gestorben. Also wenn wir bei Kirchens so weitermachen wie bisher, da wird es ein böses Erwachen geben aus dem volkskirchlichen Traum. Jesus erlaubt seinen Leuten weder Träumerei noch Illusionen. Und er erlaubt ihnen auch nicht das Fragen nach Erfolgen. Sondern er schickt sie unter dem ausdrücklichen Hinweis auf Misserfolg und Gefährlichkeit der Sache an die Arbeit. In unserem Fall schickt Jesus 70 Mann los. Diese Zahl ist kein Zufall, das ist ein Programm. Die Zahl 70 bedeutet Vollständigkeit. Jesus will damit andeuten, dass der Auftrag der Jünger der ganzen Gemeinde gilt. So wie die Lausanner Bewegung für Weltevangelisation das in ihrem Grundsatz formuliert hat. Das ganze Evangelium der ganzen Welt durch die ganze Gemeinde. Und zwar schickt Jesus seine Jünger in die Welt wie die Lämmer unter die Wölfe. Er will damit nicht sagen, dass die Mitarbeiter der Ernte Gottes eine belämmerte Angelegenheit ist, sondern er will sagen, ihr werdet nicht überall in der Welt mit offenen Armen empfangen, sondern ihr werdet zu Leuten kommen, die gegen euch sind, die euch die Zähne zeigen und denen die fiesesten Methoden recht sind, um euch fertig zu machen. Wir haben ja ein Beispiel aus Nigeria gehört. Weltweit wird die Gegnerschaft gegen die Christen immer aggressiver, bedrohlicher und gewalttätiger. Und man sagt, es hat noch nie so viele Märtyrer gegeben wie in unserer Zeit. Märtyrer sind Menschen, die um ihres Glaubens willen getötet werden. Also Menschen, die sich selber und andere töten, das sind keine Märtyrer. Das sind verführte Verbrecher. Und der Begriff Märtyrer hat mit den Selbstmördern, die sich und andere ermorden, überhaupt nichts zu tun. Die Wut der Wölfe gegen die Christen ist in unserer Zeit so groß, dass im Durchschnitt pro Jahr, sagt man, etwa 160.000 Christen wegen ihres Glaubens in der Welt getötet werden. Freunde, wir leben in einem freien, einem demokratischen Land bis jetzt. Und bei uns wird keiner abgeschlachtet, weil er Christ ist, bis jetzt. Wer sagt und garantiert uns, dass das bei uns so bleiben wird? Und selbst wenn es bei uns ruhig bleibt, da bleibt ja die Tatsache bestehen, dass über unsere Brüder in der Welt eine Welle der Verfolgung weggeht, wie es sie noch nie gegeben hat. Und nun ist die Frage, ist es denn angesichts dieser Situation überhaupt zu verantworten, junge Menschen in die Mission zu schicken? Wie kann Jesus das überhaupt verantworten, dass er seine Leute wie Schafe unter die Wölfe schickt? Meine Antwort, ich habe hier überhaupt nicht darüber zu befinden, was Jesus verantworten kann oder nicht, sondern ich habe dir lediglich das mitzuteilen, was Jesus sagt. Und der sagt, ich schicke euch wie Schafe unter die Wölfe. Das heißt zwar, dass wir den Wölfen wehrlos gegenüberstehen, ohne Sicherung, aber nicht mit leeren Händen. Denn Jesus gibt uns ja seinen Frieden mit. Und diesen Frieden, den kann man ja niemand mit Gewalt aufdrücken, sondern nur mit Worten bezeugen. Freunde, dieser Friede, der wird ja hier an dieser Bibelstelle geschildert als etwas ganz Konkretes. Wenn ihr euren Friedensgruß bringt, wird er auf dem Haus bleiben. Und wenn da Menschen sind, die das ablehnen, so sagt Jesus, dann wird der Friede wieder zu euch zurückkehren. Friede, das ist nicht ein Wort, eine Vokabel, eine Begrüßungsfloskel, das ist etwas Konkretes. Jesus gibt uns seinen Frieden mit, damit wir ihn weitergeben können. Martin Luther King hat immer gesagt, ich habe nur eine einzige Waffe und das ist die Liebe. Und so können wir sagen, wir haben nur eine einzige Möglichkeit, diesen Frieden weiterzugeben und das ist das Wort. Wir dürfen noch nicht vergessen, dass dieses Wort vom Frieden immer eine doppelte Wirkung hat. Annahme und Ablehnung. Beides gleichzeitig, immer durch dasselbe Wort. So war es doch schon bei Jesus, von dem es in der Bibel heißt, er hat Frieden gemacht zwischen Gott und uns. Jesus hat den Menschen nie nach dem Munde geredet. Der hat den Menschen nie Honig ums Maul geschmiert. Der hat seine Zuhörer nie harmonisiert, im Gegenteil. Der hat sie provoziert und dadurch hat er sie polarisiert. Jedes Mal, wenn Jesus gepredigt hat, da bildeten sich zwei Gruppen. Die einen, die waren entsetzt, die haben gesagt, was ist denn das für ein Typ? Wie kann man denn so wie der von Gott reden? Das ist ja nicht zu fassen. Und die anderen waren begeistert und haben gesagt, jetzt begreifen wir zum ersten Mal, wer Gott ist. Ein Vater, der uns liebt. Und so haben sich die Menschen, wenn Jesus gepredigt hat, immer in diese zwei Gruppen gespalten. Die einen wollten ihn zum König machen, die anderen wollten ihn zur Schnecke machen. Die einen wollten vor ihm niederfallen, ihn anbeten und die anderen wollten ihn zu Felsen runterschmeißen. Die einen haben gesagt, das ist einfach unerträglich, was dieser Mann sagt. Und andere haben von den gleichen Worten gesagt, du hast Worte des ewigen Lebens. Und so hat das gleiche Wort die gegenteiligen Wirkungen. Aber es ist nie wirkungslos. Und deshalb ist es auch nie aussichtslos, das Wort an die Wölfe zu richten. Wenn wir in einer Welt des Hasses die Liebe riskieren, in einer Welt der Rache die Vergebung anbieten, in einer Welt der brutalen Gewalt den Mut zur Gewaltlosigkeit haben, dann haben wir eine reale Chance, dass wenigstens einige der Wölfe friedlich werden. Also dass vernünftige Argumente oder Gewaltmaßnahmen einen Wolf etwa friedlich machen könnten, das beweist uns die Politik an jedem Tag aufs Neue, dass das nicht funktioniert. Aber die Wehrlosigkeit der Kinder Gottes kann die Gewehre am Losknallen hindern. Das ist eine der großen Hoffnungen und Erfahrungen unserer Zeit. Es wird Zeit, dass die Christen den Wölfen offensiver begegnen. Der Auftrag lautet ja nicht, wartet, bis die Wölfe mit eingezogenem Schwanz bei euch im Lämmerstall erscheinen. Sondern er lautet, geht hin, ich sende euch wie Lämmer unter die Wölfe. Das heißt doch, wir dürfen doch nicht warten, bis der andere in unserem Jugendkreis oder Gottesdienst erscheint. Sondern wir müssen uns in Begegnung, in Bewegung setzen und bei ihm erscheinen. Ich meine, zu Hause im sicheren Stall hocken und über den bösen Wolf schimpfen, das ist doch nicht nur feige, sondern das ist ja auch eine Verleugnung unseres Auftrages. Niemand gibt uns das Recht, darauf zu warten, bis der Typ mit der Glatze sich den Lammschnitt unserer kirchlichen Mittelmäßigkeit zugelegt hat, damit er für uns gesprächsfähiger Partner wird. Niemand gibt uns das Recht, erst dann mit dem anderen zu reden, wenn er nicht mehr anders ist als wir. Das heißt nicht, dass wir uns den Wölfen angleichen sollen. Also Freunde, es gibt nichts Lächerlicheres als Schafe im Wolfspelz. Also Freunde, ich muss euch ja gestehen, ich muss ja manchmal in manchen kirchlichen Veranstaltungen richtig feixen. Wie manche Christen sich Mühe geben, nur ja so zu sein wie die Welt. Also ich habe sogar den Eindruck, bei manchen Christen ist das erste Gebot ausgetauscht worden und das erste Gebot von denen heißt, du sollst so sein wie alle anderen auch. Die haben vergessen, dass Paulus die Christen mahnt, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Und dann produzieren sie auf der Bühne ihren künstlichen Nebel und lassen die nabelfreien Mädchen vorne rumhüppen, kommen sich gewaltig modern vor und merken gar nicht, dass sie sich zum Narren machen. Dieses Anbiedern an die Welt, das ist genauso albern wie das Führen vom Dialog, wenn man unter Dialog versteht, ich habe Recht und du hast Recht und wir haben uns beide ganz doll lieb. Es gab mal einen tschechischen Kommunisten, der hat gesagt, ich nehme nur den Christen als Gesprächspartner ernst, der mich bekehren will. Bekehrung, darum geht's bei der Begegnung mit den Wölfen. Und zwar ist das eine Angelegenheit von allerhöchster Eile. Und das meint Jesus mit dieser Bemerkung hier, begrüßt niemanden unterwegs. Im Morgenland, da ist eine Begrüßung nicht so wie bei uns, wo man mit so einem blöden Hallo aneinander vorbeirennt. Was heißt denn überhaupt Hallo? Das war die blödste Begrüßungsformel, die ich je gehört habe. Das waren noch Zeiten, als man zu sich sagte, guten Tag oder grüß Gott oder so. Jetzt sagen wir also Hallo. Was hat denn das überhaupt für einen Sinn? Also jedenfalls, und da geht jeder seines Wegs. So ist das doch im Morgenland nicht. Sondern da wird vom Kamel runtergestiegen und da wird das Samovar angemacht und da wird ein Tee gekocht und da wird dann getrunken und da wird ein paar Palaverchen gemacht. Das kostet eine Menge Zeit. Und mit seiner Anweisung begrüßt niemanden unterwegs. Da will Jesus seine Jünger nicht zur Unhöflichkeit auffordern, sondern zur Eile. Er spielt ja auf eine Geschichte an, die sich im Alten Testament mal zugetragen hat. Da hat der Prophet Elia seinen Diener losgeschickt. Mit diesem Auftrag, wenn dir jemand begegnet, so grüße ihn nicht. Und dieser Diener war geschickt zu einem gestorbenen Kind, das der Prophet zum Leben auferweckte. Verstehst du, es geht um Totenauferweckung, es geht um Lebensrettung. Das ist Mission. Und wenn es um dieses eine große Ziel geht, da geht es eben nicht an, dass wir uns mit allem möglichen Zeug befassen. Auch wenn das ansonsten durchaus gut und anständig und nützlich sein kann. Uns ist befohlen, Menschen die rettende Botschaft zu bringen, dass wir durch den Glauben an Jesus vor der Verdammnis gerettet werden können. Und weil wir diese Botschaft nicht mehr denen sagen können, die vor uns gelebt haben, und auch nicht denen sagen, die nach uns leben werden, können wir sie nur denen sagen, die mit uns leben, der jetzt lebenden Generation. Wer, wenn nicht wir? Wann soll es geschehen, wenn nicht jetzt? Es geht immer um die jetzt lebende Generation. Es eilt, Freunde. Und während wir in unseren Hauskreisen darüber diskutieren, was bei der Entrückung passiert, ob es da gerade schneit oder regnet und wie das Wiederkommen von Jesus sein wird, da haben Millionen Menschen noch nichts gehört von dem ersten Kommen von Jesus. Und sie sinken Millionen und Milliardenweise ins Grab, ohne zu erfahren, dass es einen Retter gibt. Bevor sie sterben, müssten sie die Botschaft gehört haben. Und deshalb ist das eine Sache von allerhöchster Eile. Freunde, was wollen wir denn eigentlich? Wollen wir dem Befehl von Jesus gehorchen oder wollen wir ein ruhiges Leben führen? Ich habe das schon erwähnt, die Anordnung von Jesus, keine Tasche und kein Portemonnaie und keine Schuhe zu tragen, hat er später wieder aufgehoben. Trotzdem können wir aus dieser Anordnung mindestens zweierlei lernen. Erstens mal, wer sich in den Dienst von Jesus stellt, den lässt Jesus nicht hängen. Der braucht sich keine Sorgen, um sein persönliches Fortkommen zu machen. Denn Jesus sorgt schon für seine Leute. Es ist bis heute noch keiner verhungert, der sich in den Dienst des Königs dieser Welt gestellt hat. Und wenn Jesus seine Jünger später gefragt hat, habt ihr je Mangel gehabt? Da haben sie geantwortet, nie. Das kann ich für mein Leben genauso bezeugen. Jesus hat mich als Kind durch die Hungerjahre der Kriegs- und Nachkriegszeit gebracht. Der hat meine Familie mit einem lächerlichen Pfarrgehalt durch die DDR-Zeit geholfen. Es ist mir in meinem Dienst bei Jesus ein Leben lang nur gut gegangen. Und das Zweite, was wir lernen können, wer es eilig hat, der muss ohne viel Gepäck reisen. Jesus-Jünger müssen den Mut haben, Ballast abzuwerfen. Zum Beispiel den Ballast mancher kirchlichen Traditionen, die uns hindern. Und das heißt nicht gleich ungeduldig werden, wenn es nicht gleich an der ersten Stelle klappt. Nicht gleich das Handtuch werfen und ständig was Neues anfangen. Wenn wir verlorene Seelen retten wollen, dann dürfen wir uns nicht einbilden, dass das zwischen Tür und Angel machbar ist. Die Einladung in Gottes Reich, die kann im Normalfall nicht im Telegrammstil abgegeben werden. Ich halte das für bedenklich, wenn die Botschaft heutzutage immer mehr zu einer Kurzansprache verkommt und nur noch Minutenimpulse verpasst werden. Um Menschen für Gott zu gewinnen, braucht man Ruhe, Geduld und einen langen Atem. Und wer immer nur rumjagt und pausenlos das Wort ausgibt, ohne selber wieder das Wort zu hören, dem geht eines Tages die Puste aus. Und was er dann noch von sich gibt, das sind eben bloß noch Phrasen. Ein polnischer Dichter hat gesagt, am Anfang war das Wort, am Ende die Phrase. Ein Bauer, der ein großes Kornfeld zu mähen hat und aus lauter Zeitdruck hektisch mit der Sense um sich rumfuchtelt, der schlägt in die Luft oder sich ins Bein. Nur der Bauer, der in aller Ruhe Schritt für Schritt vorwärts geht, der kann die riesige Ernte, die vor ihm liegt, einbringen. Wenn wir Christen anfangen, unruhig und hektisch zu werden, da gehen unsere Bemühungen und Programme ins Leere. Nur wenn wir Schritt für Schritt vorwärts gehen, können wir den Riesenauftrag erfüllen. Der Schritt Nummer 1 ist das Gebet. Jesus sagt ja nicht, nachdem er die Größe und die Dringlichkeit des Auftrages geschildert hat, so Jungs, jetzt Ärmel aufkrempeln, Marsch an die Arbeit. Sondern er sagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in die Ernte sendet. Und für das Wort hinaussenden, da steht hier im Griechischen ekbalizein, hinausschmeißen. Bei dieser merkwürdigen Ernte, wo man so wenig Erfolg sieht und von der man selber nichts hat, man kann ja in der Kirche nicht auf den grünen Zweig kommen finanziell, bei dieser merkwürdigen Ernte, da strömen die Arbeiter nicht von selber. Mitarbeiter in der Ernte Gottes wird man nicht durch den Anreiz der Arbeit, den gibt's ja nicht, sondern durch den Anstoß des Heiligen Geistes, der einen aus der Ofenecke rauspelzt und an die Arbeit stellt. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in die Ernte sendet. Wer als Erntearbeiter unter den Wölfen arbeitet, der braucht den anderen. Auch die Wölfe leben zusammen, aber die leben im Rudel. Und wenn da mal einer schwach wird, dann wird er vom Rudel aufgefressen. Auch einem Mitarbeiter in der Ernte Gottes kann es passieren, dass er mal schwach wird. Man könnte ja manchmal aus lauter Angst vor den Wölfen und aus Kummer über die Erfolglosigkeit und aus Wut und Enttäuschung über sich und andere einfach alles hinschmeißen. Und es kommt ja auch immer wieder vor, dass Mitarbeiter resignieren, ausbrennen, einer Versuchung zum Opfer fallen. Und das ist eben jetzt der Unterschied zu Wolfsrudel. Dann werden sie nicht aufgefressen, sondern aufgerichtet. Dann haben wir ja einen Bruder, den anderen, den zweiten Mann neben uns, der uns die Vergebung zusprechen kann. Und deshalb, liebe Freunde, bevor wir in die Hände spucken und an die Arbeit gehen, müssen wir die Hände falten und um Mitarbeiter flehen. Um Mitarbeiter, die frei sind von dem Druck des Erfolgsdenkens und die auch durch keinen Misserfolg sich irre machen lassen. An dieser Verheißung, die über dem ganzen Text steht, die Ernte ist groß. Aber bevor wir beten, muss ich noch was sagen. Am Ende unseres Bibeltextes, das habe ich nicht mit vorgelesen, Da steht nämlich noch eine Verheißung, auf die ich euch unbedingt aufmerksam machen möchte. Da sagt Jesus, wer euch hört, der hört mich. Das ist die Verheißung, auf die ich mich in meiner Angst und Unsicherheit jedes Mal stelle, bevor ich irgendeinen Verkündigungsauftrag habe. Wer euch hört, der hört mich. Wer bin denn ich, dass ich mich vor euch oder andere Menschen hinstelle? Wer seid denn ihr, dass ihr euch vor andere hinstellt und sie zur Erkenntnis der Wahrheit führen wollt? Wer euch hört, der hört mich. Das ist die großartigste Entlastung, die Jesus für seine Ernteknechte bereit hat. Und das ist die großartigste Ermutigung für alle, die mitten unter den Wölfen arbeiten. Also, meine Freunde, in diesem Sinne, auf zu den Wölfen. Und dann habe ich aber noch was zu sagen. Ihr müsst die Wölfe lieb haben. Das ist ganz wichtig. Die können doch in den meisten Fällen gar nichts dafür, dass sie Wölfe sind. Die Wölfe werden doch schließlich als Wölfe geboren. Wir alle sind doch als Wölfe geboren worden. Als Menschen, die von Natur aus blind und taub für Gott sind und seine Gegner sind. Dass wir hier jetzt keine Wölfe mehr sind, sondern Schafe, das liegt doch daran, dass wir von Gott von oben her neu geboren worden sind. Wir haben nicht den geringsten Grund, uns über die Wölfe aufzuregen, uns über sie erhaben zu fühlen oder sie etwa gar zu verachten. Und deshalb sage ich ja, wir müssen sie lieben. Ich sage euch ganz offen, dass mir das oft sehr schwer fällt. Also ich von mir aus, ich habe diese Liebe nicht. Und ich muss sie immer wieder mir von Gott erbitten. Und ich darf sie mir ja auch von Gott erbitten. Was denkt denn ihr, was ich manchmal für Gedanken und Gefühle habe, wenn ich in so einer Versammlung so ein paar Typen vor mir sehe, die sozusagen geistig schon die Ärmel aufkrempeln, um mich hinterher fertig zu machen. Wie oft habe ich da gebetet, Herr, ich kann sie nicht lieben, hilf mir, dass ich sie lieben kann. Denn nur durch die Liebe können die Wölfe verändert werden. Die Hildegard Knef singt in einem Lied, Schaf bleibt Schaf und Wolf bleibt Wolf. So sehr ich die Hildegard verehre, aber hier kann ich mir mal nicht verknefen zu sagen, sie irrt sich. Sondern Jesus hat recht. Wolf wird Schaf. Das ist die Verheißung. Also Freunde, nochmal in diesem Sinne, auf zu den Wölfen. Lasst uns beten. Jesus, weil du es uns befohlen hast, wollen wir das jetzt tun. Wir bitten dich jetzt darum, als den Herrn der Ernte, dass du Arbeiter in deine Ernte sendest. Such dir Menschen aus in dieser Welt, die bereit sind, ihr Leben für dich hinzugeben. Für dich zu leben, von dir Zeugnis abzugeben, dir zu helfen beim Bau deines Reiches. Und wir bitten dich darum, dass du auch hier, an diesem Tag, in diesem Raum, heute, dir welche rausholst, die bei dir mitmachen. Amen.